Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen. Aber bevor wir das tun, am letzten Sonntag haben wir, war es der letzte Sonntag? Ja, es war der letzte Sonntag. Da haben wir über Gemeinde gesprochen. Gemeinde als Leib, Gemeinde als Familie. Und ich möchte die Möglichkeit nicht verstreichen lassen und zwei ganz besondere Gemeindefamilienmitglieder heute hier begrüßen. Magnus und Elke sind da. Es ist so schön, euch zu sehen. Nach so langer Zeit, wir freuen uns so sehr, dass wir euch mal face-to-face sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Elke sagte gerade, Livestream ist einfach kein Ersatz. Es stimmt, Livestream ist einfach kein Ersatz. Wollen wir die beiden herzlich begrüßen in unserer Mitte. Schön, dass ihr da seid. Schlagt gerne eure Bibeln auf. Wir sind jetzt in Lukas 17 und wollen heute weitergehen in unserer Predigtreihe, vielleicht kurz als Fahrplan. Wir werden noch bis zum Ende Juni in Lukas bleiben. Dann werden wir eine andere Predigtreihe beginnen und dann im nächsten Jahr mit Lukas dann weitermachen hin zur Passionszeit. Also Lukas 17 sind wir jetzt gerade. Wir haben heute die Verse 20 bis 37 vor uns. Ein herausfordernder Text, also wie so oft hier. Ich hoffe, dass du, auch wenn es heute herausfordernd wirst, nicht mich vor allen Dingen reden hörst, sondern durch diesen Text Jesus reden hörst, weil er ist es, der hier redet. Und Jesus redet manchmal sehr offen und sehr ehrlich und manchmal auch sehr hart, aber Jesus redet im selben Moment auch immer voller Liebe. Jesus ist der Einzige, der es perfekt verstanden hat, Wahrheit in Liebe zu sprechen. Und das tut er auch hier, auch wenn das manchmal für uns sehr hart klingt, was er sagt. Es ist ein liebevoller Herr, der hier spricht, ein liebevoller König. Und hör seine Stimme, die hier durchspricht. Lukas 17, die Verse 20 bis 37. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten versucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen, die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Und sie antworteten und sagen zu ihm, woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. Das ist Gottes lebendiges Wort an diesem Morgen für uns. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Dieser Ausspruch geht auf Shakespeares Drama Richard III. Zurück. Der König ist dort auf der Flucht und weil sein eigenes Pferd getötet wurde, bietet er sein eigenes Reich als Tausch für ein Pferd an. Und auf den ersten Blick könnte man denken, was für ein schlechter Tausch. Ein ganzes Königreich für irgendeinen Gaul. Aber es ist klar, es geht hier um etwas anderes. Es geht darum, dass dieser König sein Leben retten will. Und im Angesicht der reellen Gefahr ist dieser Tausch gar nicht mehr so dumm. Denn dieses Pferd bedeutet nicht einfach nur ein Tier, sondern dieses Pferd steht für Überleben. Er möchte dem Feind entkommen. Eigentlich ein sehr nachvollziehbarer, schlauer Tausch. Wir werden heute in unserem Text merken, dass Gott uns auch auffordert, neu abzuwägen, was wirklich Wert in unseren Augen hat. Unser eigenes Reich oder unser Leben. Das Reich Gottes ist ein sehr zentrales Thema im Neuen Testament, vor allen Dingen auch in den Evangelien. Allein im Lukas-Evangelium kommt der Begriff Reich Gottes 30 Mal vor, über 30 Mal sogar. Und das ist natürlich verständlich, denn es geht ja gerade im Neuen Testament um den König, der gekommen ist, um das Reich Gottes anbrechen zu lassen. Und wenn wir uns damit mal biblisch-theologisch auseinandersetzen, also vom Alten ins Neue Testament, dann werden wir merken, das Reich Gottes ist nicht etwas, was im Neuen Testament beginnt. Das Reich Gottes ist eine Realität, die wir schon am Anfang der Bibel finden, die sich durch das Alte Testament hindurchzieht, durch Christus dann sichtbar wird in seiner Person und sich bis in die Ewigkeit hineinzieht. Und die einfachste Definition für das Reich Gottes ist folgende. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Das ist die einfachste Definition, die du wahrscheinlich finden wirst zum Reich Gottes. Das Reich Gottes bedeutet die Herrschaft des Königs über dem Volk des Königs an dem Ort des Königs. Nun, das Reich Gottes begegnet uns schon ganz am Anfang der Bibel, das sagte ich gerade schon, wo Adam und Eva an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft leben. Wir treffen es in der Verheißung an Abraham, der dem Gott verheißt, dass seine Nachkommen, also Gottes Volk, ein Land erben werden an Gottes Ort und dort unter Gottes Herrschaft leben werden. Und das Reich Gottes wurde auch sichtbar in der davidischen Monarchie. Und später verheißen viele der Propheten immer wieder das Kommen des Messias und damit den Anbruch, den sichtbaren Anbruch der ewigen Königsherrschaft Gottes. Und dann kommen wir ins Neue Testament hinein und wir hören Jesus sagen, in Markus 1 zum Beispiel, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus macht klar, ich bin der verheißene Messias, in dem das Reich Gottes jetzt schon anbricht. Aber natürlich gibt es da immer noch eine zweite Dimension. Das Reich Gottes ist noch nicht voll und ganz realisiert. Es ist jetzt schon da, geistlich, aber noch nicht voll und ganz erfüllt. Und das ist die Spannung, in der wir als Christen leben. Dieses jetzt schon und noch nicht. Wir leben jetzt schon im Reich Gottes, aber dieses Reich Gottes ist noch nicht vollkommen da. Wir gehören jetzt schon dazu, aber eines Tages wird dieses Reich sichtbar werden und dann werden die Engel proklamieren, was in Offenbarung 11 steht, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann werden wir in Gottes Gegenwart leben, im neuen Himmel und der neuen Erde, Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Und diese beiden Dimensionen, jetzt schon und noch nicht, die kommen in unserem Text auch vor. Und deswegen habe ich heute nur zwei Punkte für uns. Nämlich mitten unter uns, das Reich Gottes ist da, das ist der erste. Und das zweite, wie ein Blitz, das Reich Gottes kommt. Und das erste, was wir uns anschauen in unserem Text, sind die Verse 20 und 21. Mitten unter uns, Gottes Reich ist da. Psychologen sprechen von einem Phänomen, das nennt man Unaufmerksamkeitsblindheit. Ja, es wurde ein Experiment gemacht. Menschen wurden in einer großen Stadt nach dem Weg gefragt und ihnen wurde eine Karte in die Hand gedrückt. Und die Person, die ihnen die Karte in die Hand drückt, steht daneben. Und die gefragte Person schaut in die Karte und währenddessen wechselt die Person. Also die Person, die ihr die Karte gegeben hat. Und auffällig war, dass über 50% der Leute nicht gemerkt haben, dass plötzlich eine andere Person neben ihnen steht. Und das nennt man Unaufmerksamkeitsblindheit. Wir nehmen das Offensichtliche nicht mehr wahr. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und so etwas finden wir in unserem Text auch. Die Pharisäer kommen mit einer Frage zu Jesus, die sie als Theologen natürlich total interessierte. Wann kommt das Reich Gottes? Und das war eine Frage, die für sie extrem wichtig war. Sie kannten die Prophetien des Alten Testaments und immer wieder waren Männer aufgetreten, meist militärische Führer und hatten sich als Messias ausgegeben. Und gerade in der Zeit zwischen Alten und Neuen Testament gab es immer wieder Messiasbewegungen. Und die waren meist sehr politisch und sehr militärisch. Der bekannteste war der Bar-Kochba-Aufstand, der dann blutig endete. 400 Jahre lang hatte es kein prophetisches Wort mehr gegeben. Und jetzt häuften sich die Fragen nach der Erfüllung der Verheißungen der Propheten. Wann erscheint denn endlich der Messias? Wann erscheint denn endlich das messianische Reich? Und mit dieser Frage treten die Juden an Jesus heran. Und wir wissen nicht, was ihre Motive waren. Fragen sie, weil sie eine ehrliche Antwort haben wollen, oder fragen sie, um ihm eine theologische Falle zu stellen? Wir wissen es nicht. Aber Jesus geht auf die Frage ein und er offenbart einen Denkfehler bei den Pharisäern. Und was er hier macht, ist, er sprengt ihre Vorstellungen vom Reich Gottes. Sie gingen davon aus, dass das Reich des Messias im Zusammenhang mit politischer und militärischer Stärke auftreten würde. Für sie hatte das vor allem eine politische Bedeutung. Sie gingen davon aus, dass das alte davidische Königtum wieder etabliert werden würde. Und natürlich in Jerusalem. Sie erwarteten einen Heeresführer, dessen Auftreten vor allen Dingen zur Befreiung von den Römern führen würde. Und Jesus reagiert folgendermaßen. Schaut mal, was er hier sagt in Vers 20. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, also Jesus beantwortet die Frage nach dem Wann nicht. Jedenfalls nicht direkt. Er erklärt ihnen, dass das Reich Gottes anders kommt, als sie erwarten. Statt ihnen also eine Antwort auf das Wann zu geben, beantwortet Jesus die nicht gestellte Frage nach dem Wie. Nach dem Wie. Und wie falsch sie denken, merken wir vor allen Dingen an der letzten Aussage, die Jesus hier in Vers 21 macht. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wir müssen uns jetzt mal vor Augen halten, wo Jesus hier gerade ist. Schaut mal in den Text, den Georg beim letzten Mal gepredigt hat, Vers 11, Kapitel 17, Vers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa zog. Mitten durch Galiläa und Samaria. Und jetzt sagt er, das Reich Gottes steht mitten unter euch. Also nicht in Jerusalem, sondern in Samaria. Mit anderen Worten, das Reich Gottes stand mitten unter ihnen, und zwar in der Person von Jesus selbst. Und die Ironie besteht darin, dass die Pharisäer total blind für das Offensichtliche sind. Sie stehen direkt vor dem König und fragen ihn, wo bleibt der König? Wo bleibt sein Reich? Sie gingen davon aus, als religiöse Führer des Volkes sozusagen Experten auf diesem Gebiet zu sein. Sie würden natürlich die Ersten sein, die das Kommen des Reiches erkennen würden, um dann die weniger Erleuchteten darauf hinzuweisen. Siehe hier, siehe dort. In Wahrheit waren sie total blind. Der König des Reiches steht direkt vor ihnen und sie erkennen ihn nicht. Ihr Problem war nicht ein Mangel an Zeichen oder Wundern. Jesus hatte ja gerade 10 Aussätzige geheilt. Sie waren so auf ihre Idee vom Reich Gottes fokussiert, dass sie blind waren für den wahren König. Ihre Herzensaugen waren blind. Warum? Sie waren nicht bereit, Jesus, der vor ihnen stand, als Messias, als König anzuerkennen. Und deswegen waren ihre Augen verschlossen. Das Reich Gottes ist in Jesus, dem Sohn Gottes, erschienen. Und wie? Still und demütig als Baby. Als Baby in Bethlehem. Jesus erfüllte die messianische Hoffnung durch seine Fleischwerdung, sein Leben, seine Kreuzigung und Auferstehung. Durch seine Worte und Taten hat er das Reich anbrechen lassen. Er verkündete das Reich Gottes, er tat die Wunder des Reiches Gottes, er predigte die Gleichnisse des Reiches Gottes und er zeigte seinen Jüngern das Programm seines Reiches. Dazu könnt ihr die Bergpredigt lesen. Und die Pharisäer fragen, wann kommt das Reich Gottes? Jesus antwortet ihnen, Leute, macht eure Augen auf. Es ist längst da. Es ist mitten unter euch. Jesus personifiziert das Reich Gottes. Ja, der Kirchenvater Origenes hat davon gesprochen, dass Jesus selbst das Königreich Gottes ist. Wo er ist, ist das Reich Gottes. Wo er regiert mit seinem Wort, wo an ihn geglaubt wird, ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen. Es ist da und es dehnt sich immer weiter aus bis in unsere Zeit hinein. Jesus, das haben wir vor ein paar Tagen gefeiert, ist jetzt im Himmel und er sitzt zu Rechten des Vaters und er regiert. Er ist erhöht über alle Gewalten und Mächte. Und seit Pfingsten, also nächste Woche, als Jesus seinen Geist sandte, breitet sich das Reich Gottes unaufhaltsam aus, weil Tausende und Millionen von Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Gott rettet Menschen aus der Macht der Finsternis und stellt sie in das Reich seines Sohnes, sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 13. Gott baut sein Reich unaufhaltsam. Und dieses Reich lebt in den Herzen und Leben der Menschen, die zu Jesus gehören. Und Jesus ruft heute Menschen noch in sein Reich. Er fordert uns auf, ihn als König anzuerkennen. Und ich befürchte, dass viele Menschen den Pharisäern in ihrer Haltung ähneln. Die Pharisäer akzeptierten Jesus nicht. Warum? Warum? Weil er mit seinem Reich nicht zu ihren Vorstellungen passte. Er passte nicht zu ihrer kulturellen und politischen Agenda. Kurzum, er war unangenehm für sie. Genauso akzeptieren Millionen von Menschen Jesus nicht als König über ihrem Leben, weil er seine Worte und sein Anspruch nicht zu ihren Vorstellungen vom Leben passt. Er ist zu gefährlich für sie. Er ist zu gefährlich für ihr Reich. Aber gerade deshalb glaube ich, dass dieser Text auch uns Christen herausfordert. Denn indirekt bringt uns Jesus hier bei, was es heißt, zu seinem Reich zu gehören. Erstens, es bedeutet, Jesus als den von Gott eingesetzten König zu erkennen und zu bekennen. Aber das ist nur die halbe Miete. Das ist nicht alles. Das Zweite ist fast noch wichtiger. Es bedeutet nämlich, dass in meinem und deinem Leben sichtbar wird, dass Jesus jetzt schon König ist. Eduard hat uns gerade den Text aus Philipper 3 vorgelesen. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind jetzt schon Bürger seines Reichs. Und das bedeutet für dich und mich, unser Leben sollte die Tatsache deutlich reflektieren, dass es in unserem Herzen nur einen König gibt, und zwar Jesus. Unser Leben sollte den Charakter dieses Königreichs reflektieren. Ja, in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir vergeben, wie wir Frieden suchen, welche Worte wir wählen, welche Prioritäten wir setzen, welche Entscheidungen wir treffen. Die Bergpredigt zeigt uns ganz viel davon. Das heißt, unser Leben, unser Handeln spiegelt wider, wer da gerade auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Jesus oder ich selbst? Jesus oder mein Stolz? Jesus oder meine Ehre? Jesus oder meine Gefühle und Träume? Wisst ihr, wenn wir uns gerade die Bergpredigt ansehen, das Programm dieses Königreichs, da geht es so viel um das Zwischenmenschliche. Und das bedeutet für dich und mich, wenn wir nicht bereit sind, als Teile dieses Reiches aufeinander zuzugehen bei Konflikten, einander zu vergeben, wenn wir verletzt wurden, dann proklamieren wir mit unserem Handeln eine klare Botschaft. In diesem Moment, wenn ich nicht vergeben will, wenn ich am Konflikt festhalten will, proklamiere ich, dass nicht Jesus, sondern mein Stolz auf meinem Thron sitzt. Meine Ehre. Darum geht es. Dagegen dann, wenn wir vergeben, obwohl wir glauben, der andere hat das nicht verdient. Gerade dann, wenn wir die Extrameile gehen, um jemanden nachzugehen, um Frieden zu stiften. Dann proklamieren wir, dass Jesus König ist. Dann tun wir das. Jesus als König zu haben und zu seinem Reich zu gehören, wird sich in unserem Leben bemerkbar machen. Denn dann gehörst du zu seinem Volk, dann ist dein Herz der Ort, an dem er wohnt und thront. Und dann wird dein Leben immer mehr davon gekennzeichnet sein, dass er regiert. Wisst ihr, ich hoffe, ihr geht jetzt mit mir mit. Manchmal sind wir als Christen den Pharisäern gar nicht so unähnlich. Und zwar darin, dass wir einen König haben wollen, der ein bisschen flexibler ist. Der sich unseren Lebensentwürfen anpasst. Wir bekennen vielleicht, dass Jesus König ist und akzeptieren ihn auch als unseren König in der Ewigkeit, aber wir wollen nicht, dass er unsere Gegenwart verändert. Und unser Herz anpackt im Hier und Jetzt. Ja, wir wollen einen König, der uns rettet und in den Himmel bringt, aber keinen, der unser Leben und unser Herz jetzt anpackt. Wir wollen den Himmel für die Zukunft, aber nicht sein Reich für unsere Gegenwart. Aber wir müssen etwas verstehen. Jesus ist kein Teilzeitkönig für Teilzeitherzen. Er ist der König der Könige und zu seinem Reich gehören Menschen, die er in seiner Liebe und Geduld immer mehr verändert. Und glaub mir, er ist der beste König für dein Herz und er ist der einzige König, der den Thron deines Herzens verdient. Und das finde ich so herausfordernd, wenn man sich die Pharisäer hier anschaut. Die hatten eine klare Vorstellung vom Reich Gottes. Und die haben gesagt, ey, natürlich wollen wir das Reich Gottes. Und es gibt unzählige Christen, die sagen, natürlich will ich in den Himmel. Aber in den Himmel zu wollen, ist noch lange kein Merkmal davon, ob ich zu Jesus gehöre. Die Frage ist, will ich ihn als König haben? Akzeptiere ich ihn als König über meinem Leben? Dass sein Programm mein Leben bestimmt und nicht mein eigenes. Wir wollen den Himmel für unsere Zukunft, aber nicht sein Reich für unsere Gegenwart. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Strahlkraft, die Leuchtkraft von uns Christen in einer säkularen Welt wie unserer abnimmt. Wir sollen Bürger des Himmels sein, jetzt schon. Gottes Reich ist jetzt schon da und wir sind dazu berufen, im Hier und Jetzt als Bürger seines Reiches zu leben. Aber dann wendet sich Jesus dem zweiten Teil sozusagen seines Reiches zu, der zweiten Dimension, das Reich, das noch kommt. Das ist unser zweiter Punkt, wie ein Blitz das Reich Gottes kommt. In den 80er Jahren gab es ein Buch mit dem sehr mutigen Titel 88 Gründe, warum Jesus im Jahr 1988 wiederkommt. Es wurde ein richtiger Verkaufsschlager. Millionenfach gelesen und verkauft. Nun, das Jahr 1988 ging vorbei und schnell gab es mindestens 89 Gründe, kein Buch mehr von diesem Autor zu kaufen. Leider ist es aber so, dass es immer wieder Endzeitexperten solcher Art gibt. Und gerade unser Text warnt uns davor, uns auf so ein Denken einzulassen. Gerade hier in unserem Text gibt uns Jesus selbst mit, was wir unbedingt wissen müssen, über den Tag, den Moment, an dem er ein zweites Mal erscheinen wird. Und leider ist es so, ich meine ja, selbst Hollywood steht ja total auf diesen ganzen apokalyptischen Kram. Ja, ständig gibt es irgendwelche Weltuntergangsfilme. Aber auch im christlichen, im evangelikalen Raum gibt es ja so viel Wirrwarr und, entschuldigt, dass ich so sage, auch so viel Schrott in Bezug auf Endzeitlehre, dass viele Christen einfach aufgehört haben, darüber zu reden, weil sie sagen, das kann man sowieso nicht drüber reden, keiner weiß das, wir reden gar nicht mehr darüber. Das Problem ist, die Bibel redet sehr viel darüber, über das zweite Kommen Jesu. Und es ist wichtig, dass wir hier bei den Dingen bleiben, die klar offenbart sind und uns daran auch festhalten. Und klar offenbart ist, dass Christus wiederkommen wird. Überleg mal, auf 13 Verse im Neuen Testament kommt jeweils ein Vers, der über das zweite Kommen Jesu spricht. Auf 13 Verse ein Vers über das zweite Kommen Jesu. Dazu kommt, dass Altes und Neues Testament immer wieder über den Tag des Herrn reden, über den Tag Gottes. Es ist der Tag, an dem Gott erscheint, um Erlösung für seine Kinder zu bringen und Gericht für die Welt. Alleine das Neue Testament hat 160 Warnungen bezüglich dieses Moments. Jesus spricht 70 Mal davon, über das letzte Gericht, über sein Kommen. Das heißt für uns, der christliche Glaube ist direkt auf diesen Tag ausgerichtet. Er ist auf diesen Tag ausgerichtet. Die Geschichte dieser Welt läuft auf diesen Tag hinaus, den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Jesus bezeichnet sich hier als Sohn des Menschen. 4 Mal in unserem Text, ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Er beschreibt sich aber auch nicht einfach, er nimmt diesen Begriff nicht einfach so. Es ist ein ziemlich gewichtiger Titel aus dem Alten Testament, mit dem ein König beschrieben wurde, der von Gott selbst kommt. Ja, es gibt diesen berühmten Text aus Daniel 7, da heißt es, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Der Sohn des Menschen, dieser Titel, bezeichnet diesen König, der von Gott selbst kommt. Er trägt göttliche Eigenschaften. Und Jesus ist dieser Sohn des Menschen, der hier über sein zweites Kommen spricht. Und Jesus, ist euch bestimmt aufgefallen, in Vers 22, redet nicht mehr mit den Pharisäern, sondern redet jetzt zu seinen Jüngern. Er macht sozusagen Jüngerschaftsunterricht mit ihnen und zeigt ihnen die Eckpunkte für diesen Tag. Es wird ein Tag sein, den niemand verpassen wird. Es wird ein Tag des Gerichts und der Trennung sein. Ja, schaut mal, was Jesus hier sagt in Vers 22. Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Also mit anderen Worten, Leute, mein zweites Kommen wird nicht zu euren Lebzeiten stattfinden. Wahrscheinlich war er sich bewusst, dass es immer wieder Menschen geben wird, die zu Lebzeiten der Apostel sagen werden, es ist soweit, jetzt ist es soweit. Und genau das sehen wir in Vers 23, was Jesus hier sagt. Und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier, geht nicht hin, folgt auch nicht. Mit anderen Worten, Geschwister, wir brauchen keine Endzeitspezialisten, die das Kommen Jesu vorhersagen können. Wenn Jesus erscheint, wird das für die gesamte Menschheit klar sein und sichtbar. Es wird niemanden geben, der sich fragen wird, hoch, was ist denn jetzt passiert? Das wird es nicht geben. Von einem Moment auf den anderen wird jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten klar sein, der König ist da. Das ist, was Jesus in Vers 24 sagen will. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Wie ein Blitz, der den gesamten Himmel erleuchtet, und zwar über den gesamten Erdkreis sichtbar. So plötzlich und für alle sichtbar wird Jesus erscheinen. Und Jesus betont diesen Aspekt nochmal am Ende unseres Textes, wo die Jünger mal wieder eine falsche Frage stellen. Die Pharisäer interessierte das Wann, die Jünger das Wo. Und was sagt Jesus zu ihnen? Wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Klingt total kryptisch, wie soll das eine Erklärung auf die Frage sein? Aber was Jesus damit sagen will, ist ganz einfach, ihr werdet nicht suchen müssen. Wenn ich erscheine, wird es für euch klar sein, so wie es klar ist, dass dort, wo ein Leichnam ist, sich die Geier sammeln, genauso ist es klar, dass ich da sein werde. Ich werde da sein und es wird jedem klar sein. Wie ein Blitz, der am Himmel plötzlich erleuchtet und die gesamte Erde umkreist und erleuchtet, so wird Christus erscheinen. Niemand wird sich diesem Moment entziehen können. An diesem Tag wird Gott alle Augen und Herzen auf sich ziehen. Unwiderstehlich. Habt ihr gemerkt, wie Jesus diesen Tag nennt? In Vers 24. So wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Der Hochzeitstag ist euer Tag. Dein Geburtstag ist dein Tag. Dieser Tag ist sein Tag. Das ist sein Tag. Und ich finde diese Beschreibung total passend. Es ist sein Tag. Denn an diesem Tag wird wieder alles in Ordnung sein. An diesem Tag wird Gott im Zentrum aller Dinge stehen, so wie es schon immer sein sollte. Das ist sein Tag. Und sein Tag wird ein Tag des Gerichts und der Trennung sein. Das ist, was Jesus in der Mitte unseres Textes erklärt, Vers 26 bis 30. Dort zieht er einen Vergleich zu zwei berühmten Ereignissen des Alten Testaments, in denen Gott Gericht geübt hat, bei Noah und bei Lot. Das eine Mal brachte Gott Gericht durch eine Flut, das andere Mal brachte Gott Gericht durch Feuer. In beiden Fällen kamen alle um, außer diejenigen, die zu Gott gehörten. Und habt ihr gemerkt, in was für Situationen Gottes Gericht hereingebrochen ist? Die Menschen lebten absolut sorglos. Sie aßen, sie tranken, sie verheirateten sich, sie ließen sich verheiraten, ohne ernsthaft irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, dass Gottes Gericht vor der Tür steht. Sie lebten mit dem Denken, das Leben würde einfach immer so weitergehen. Essen, trinken, bauen, bebauen, pflanzen, was auch immer. Sie lebten mit dem Denken, dass es sich niemals etwas ändert. Der Gedanke daran, dass da ein Gott ist, der eines Tages Rechenschaft fordern und ein Urteil sprechen wird, hatte gar keinen Platz in ihrem Kopf. Diese Welt bleibt so, wie sie ist. Alles, was zählt, ist dieses Leben. Wir können so leben, wie wir es für richtig halten. Übrigens, das spiegelt zu 100% wider, wie unsere Kultur lebt. Unsere Kultur ist gekennzeichnet von zwei ganz entscheidenden Dingen. Wir leben radikal fürs Diesseits und ein Großteil unserer Kultur geht davon aus, dass wir niemals für unser Leben Rechenschaft ablegen müssen. Radikale Diesseitigkeit und letztendliche Rechenschaftslosigkeit, das sind zwei Merkmale unserer Kultur. Und genau das sehen wir in unserem Text. Und Jesus macht uns klar, an dem Tag, an dem er erscheinen wird, wird jegliche Gleichgültigkeit und Neutralität gegenüber Gott von einem Moment auf den nächsten aufhören. Jeder Mensch wird von einer Sekunde auf die nächste begreifen, dass sein Leben nicht ihm gehörte und dass unser Leben niemals neutral war. Und deshalb findet an diesem Tag eine Trennung statt, die unumkehrbar ist. Eine Trennung zwischen Gottes Volk und denen, die nicht an Gott geglaubt haben. Es ist eine Trennung, die durch Freundschaften, Familien und sogar Ehen gehen wird. Das ist das, was Jesus hier deutlich macht in Vers 34. In jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Es ist eine Trennung, die sich nicht an unserer Herkunft, unserem sozialen Status oder an unserer äußeren Frömmigkeit, sondern an unserem Herzen entscheiden wird. Deshalb warnt uns Jesus mit einem sehr eindrucksvollen Beispiel und sagt in Vers 32, denkt an Lots Frau. Denkt an Lots Frau. Was war das Problem von Lots Frau? Die war doch eigentlich schon aus Sodom raus. Sie gehörte eigentlich zu Lot. Rein äußerlich zumindest. Aber sie hing mit ihrem Herzen immer noch an Sodom. Sodom war ihr Leben. Sie wollte nicht ohne Sodom leben. Ja, sie liebte Sodom so sehr, dass sie sich selbst im Moment des Gerichts umdrehte, um danach zu sehen. Und deshalb traf sie Gottes Gericht. Und ich finde das dramatisch. An dem Tag, an dem Jesus zum Gericht erscheint, wird sichtbar werden, ob unsere Herzen tatsächlich ihm und seinem Reich gehörten oder uns selbst und einer vergänglichen Welt. Und dann ist es egal, wie nah wir an Gottes Volk dran sind, äußerlich. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Mit anderen Worten meint Jesus, schaut nicht zurück, hängt eure Augen und Herzen nicht an eine vergängliche Welt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren und wer es verliert, wird es erhalten. Die alles entscheidende Frage an diesem Tag wird sein, wem gehört dein Herz? Wem gehört dein Herz? Und eins ist klar, wenn unser Herz ultimativ dieser Welt gehört, wird Gottes Himmel uns nicht gehören. Wir können nicht in den Himmel, während wir verzweifelt alles umarmen, was eine vergängliche Welt uns anbietet. Ich finde es deswegen so herausfordernd, was der Puritaner Richard Baxter gesagt hat. Für Kinder Gottes ist der Himmel wertvoller als diese Welt. Für einen Ungläubigen gibt es nichts Wertvolleres als diese Welt. Und deshalb würde er wohl den Himmel der Hölle, aber nicht der Welt vorziehen. Und darum wird er den Himmel nicht bekommen. Das ist der feine, aber sehr wichtige Unterschied. Wenn unser Herz ultimativ dieser Welt gehört, wird Gottes Himmel niemals uns gehören. Wir können nicht in den Himmel, während wir verzweifelt alles umarmen, was diese Welt zu bieten hat. Und Jesus, Geschwister, Jesus redet hier zu seinen Jüngern. Das haben wir nicht vergessen, oder? Er redet hier nicht zu den Pharisäern gerade. Und ich glaube, dass er das ganz bewusst macht, denn er möchte, dass wir anders leben als die Menschen bei Noah oder Lot. Er möchte, dass unsere Herzen und Augen anders ausgerichtet sind, dass wir mit einem anderen Bewusstsein leben. Er möchte uns herausfordern, eben nicht so zu leben, als sei diese Welt alles. Und wir müssen uns deshalb immer wieder überprüfen, wie lebe ich? Was bestimmt mein Herz? Und ich möchte dir mal eine Frage mitgeben. Was ist die eine Sache in deinem Leben, ohne die du dein Leben als wertlos einschätzen würdest? Wenn dir diese Sache genommen wird, was ist diese eine Sache bei dir, ohne die du sagen würdest, mein Leben ist jetzt wertlos und sinnlos? Was ist uns mehr wert, unser eigenes kleines Reich oder das Leben, das er uns in Jesus geschenkt hat? Wisst ihr, was meine große Sorge ist von diesem Text her? Und ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst hier macht mit der Frau von Lot. Meine große Sorge ist, dass es viele Menschen gibt, und vielleicht sogar in unserer Gemeinde, die sich wie Lots Frau rein äußerlich bei Gottes Volk aufhalten, deren Herz aber tatsächlich immer noch in Sodom ist. Das ist meine große Sorge. Das ist meine große Angst. Dass es Menschen gibt, die sich wie Lots Frau umdrehen, weil ihr Herz immer noch dort ist, und dies an diesem Tag, wenn Jesus erscheint, mit Erschrecken feststellen werden, dass ihr Herz niemals Jesus gehörte, sondern immer in Sodom geblieben ist. Herausfordernder Text, oder? Es ist, ich sag's euch ganz ehrlich, es ist nichts Angenehmes, über Gott und sein Gericht zu sprechen und über das, was auf Menschen zukommt, die nicht an Jesus glauben, aber es ist wahr. Gott ist heilig und gerecht und er wird ein für alle Mal eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Alle Menschen werden vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen und Gott wird Gericht halten. Und über unzählige Menschen wird Gott sein Urteil sprechen, ein Urteil, das nicht revidierbar ist. Jesus sagt uns hier, Leute, ich komme wieder und mit mir mein Gericht. Aber so hart diese Wahrheit ist, und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, so hart diese Wahrheit ist, es ist Jesus, der sie hier ausspricht. Und er spricht sie aus tiefster Liebe zu dir und mir. Weil er keinen Gefallen daran hat, dass Menschen, die er geschaffen hat, für immer verloren gehen. Und hast du gemerkt, was Jesus fast in der Mitte unseres Textes sagt? Und ich will, dass du das auf keinen Fall verpasst. Schau mal in Vers 25 rein, was Jesus da sagt. Vorher aber muss er, also Jesus, vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Weißt du, was das heißt? Der König, der hier so hart spricht, ist der gleiche König, der sich für dich und mich hat kreuzigen lassen. Der König, der hier Gericht bringt, hat am Kreuz selbst Gottes Gericht für uns getragen. Warum? Damit uns Gottes Gericht nicht treffen muss. Er hat das Feuer und die Fluten von Gottes gerechtem Zorn auf sich genommen, dort am Kreuz von Golgatha. Er hat das Gericht getragen, das wir verdient haben. Und er ringt hier um dein und mein Herz und sagt uns, greif nicht nach dieser Welt, greif nach meiner Hand. Ich will nicht, dass du bekommst, was du verdienst, sondern ich will, dass du Gnade erlebst, die du nicht verdienst. Das ist, was ich für dich will. Greif nach meiner Hand. Und deswegen wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen, dass wir diese Hand ergreifen. Dass wir diese Hand ergreifen in diesem Leben. Denn nur dann sind wir bereit, diesem König zu begegnen. Nur dann. Weißt du, ohne dieses Kreuz wäre das zweite Kommen Jesu für ausnahmslos jeden Menschen eine schlechte Nachricht. Für jeden Menschen. Aber weil er am Kreuz starb und dort unsere Strafe getragen hat, ist sein zweites Kommen für die, die an ihn glauben, eine unglaublich gute Nachricht. Denn er wird kommen, er wird uns zu sich holen und sein Reich wird sichtbar anbrechen. Ein Reich, wo Gerechtigkeit und Frieden bis in alle Ewigkeit herrschen wird. Und deshalb wollen wir als Kinder Gottes voller Sehnsucht und Hoffnung beten, dein Reich komme. Amen.